Schön, dass ihr dabei seid. Schön, euch alle hier zu sehen. Ich brauche jetzt ein bisschen, um euch alle mal zu sehen. Ah, eine Tochter ist ja da. Hallo, Grace. Ja, die Zeit müsst ihr mir jetzt geben, nach 2 Wochen. So schön, Claudia zu sehen, so schön. Ah. Ach, guck mal, ihr seid auch da. Das ist aber schön, Tatjana und Detlef. Ja, schön. Schön. Ja, ihr könnt jetzt jeden, ich freue mich über jeden, den ich gerade sehe, aber die Zeit wäre es unverschämt zu nehmen, euch alle noch namentlich zu begrüßen. Hinterher können wir uns ja verabschieden, wer das möchte. Ich stehe dann im Flur. Aber wir hatten ja eine tolle Woche. Der Bundespräsident hat ja eine Rede gehalten, was er eigentlich immer nur Weihnachten tut. Zur Lage der Nation und hat gesagt, es werden düstere Jahre auf uns zukommen und es wird niemals wieder, wie es war. In dem Moment habe ich mich so gefreut, dass ich mit dem Herrn unterwegs bin, nämlich mit dem Licht der Welt. Weil, weißt du, wenn es finster wird und du bist mit dem Licht unterwegs, ist es nicht so dramatisch. Ich kenne den alten Witz, wo geht das Licht hin, wenn es dunkel wird? Im Kühlschrank, genau. Ja, aber bei uns eben ist es immer da, weil es wird nie dunkel, wenn ich mich in der Nähe vom Licht aufhalte. Das ist der Punkt. Und genau darum soll es heute gehen. Genau darum. Weil wenn ich in der Nähe vom Licht bleibe, und das ist meine Entscheidung, das hat was zu tun mit meinem Lifestyle, mit dem ich meine Zeit gebe, dem ich meine Ohren leihe, mit dem, was ich selbst rede und so weiter. Wenn ich im Licht bleibe, ja, dann weißt du, dann wird es nie mehr wie vorher. Das mag ja sein, weil es wird besser. Oh, das war. Also vielleicht sollten einige ein bisschen näher zum Licht gehen, so in ihrem Alltag. Ja, es ist so, wenn du den ganzen Tag Nachrichten hörst, dann ist das fast wie wenn ich jetzt gerade eine Utopie erzähle oder rede aus Fantasia. Wisst ihr so? Nein, das ist real. Das ist die echte Realität. Wenn du mit ihm unterwegs bist, und einige von euch wissen das, weil ihr seid schon ein paar Jahre mit ihm unterwegs und ihr seid auch schon durch Lebenskrisen gegangen. Vielleicht habt ihr jemanden verloren, der euch wichtig war. Jetzt seid ihr durch berufliche Veränderungen, durch Kündigung, durch irgendwas gegangen, durch Krankheit. Und dann wisst ihr genau, was ich meine. Ich bin auch durch diese Dinge. Wenn ich bei ihm war, war alles immer gut. Es war nicht immer so, wie ich es mir gewünscht habe, aber es ging immer gut aus. Okay, das Endergebnis ist für mich das Wichtige. Wir gehen durch Krisen, keine Frage, aber wow, wie gehen wir durch? Und die Predigt heute heißt ja, wachse und blühe. Was wir ja alle gerne tun, ist blühen, richtig? Wenn du mal so ein junges Hochzeitspaar siehst, beide so in der Blüte ihrer Jahre, so wirklich aufgeblüht, wunderschön, alles perfekt, perfekte Gewichte, perfekte Haare, wisst ihr, so die Zeit. Und dann guckst du die 20 Jahre später an oder 30 Jahre später, denkst du, ist das dasselbe Paar? Ich liebe diese Bildervergleiche. Ich habe Pastorenkollegen, die stellen ab und zu mal die Bilder online von sich, wie sie geheiratet haben, denke ich, das hast du, du hattest ja Haare. Oder du warst ja dünn. Wir alle blühen gerne. Wir lieben es, Erfolg zu haben. Wir lieben es, in der Karriere oben zu sein. Wir lieben es, wenn unsere Ehe blüht und wir haben eine gute Zeit zusammen. Wir lieben es, wenn unser geistlicher Dienst was bewegt und Leute sehen uns. Keine Frage. Aber wir wissen auch, dass vor dem Blühen immer etwas anderes kommen muss. Ohne die geht's nicht. Also ich habe ja Gärtner gelernt im ersten Beruf. Ich weiß noch, ich war mal bei einem ganz lieben Mann, ich sage jetzt nicht, wer es war. Und diese Person zeigte mir ihren Blumenstock, eine größere Pflanze, und die blühte wie wild. Und die war so stolz. Sag, guck mal da. Sag ich, ja, sie stirbt. Warum sagst du das? Sag ich, das ist ein Notblüten. Das ist das Letzte, was eine Pflanze tut, bevor sie stirbt. Sie bringt nochmal alles, was sie kann, in die Vermehrung rein, und dann stirbt sie. Die Pflanze war total trocken, die war unterernährt sozusagen, und das Letzte, was sie getan hat, nochmal zu blühen. Die Art von Blüte meine ich nicht. Weil dann bleibt es auch dabei, da kommt nichts mehr nach. Gut, aus der Blüte kann was wachsen, aber wir glauben, dass wir ein Leben führen dürfen, was in einer gewissen Art permanent blüht, weil es permanent wächst. Also ich habe Orchideen in meinem Büro stehen, mehrere. Ich glaube, eine habe ich schon seit 20, 30 Jahren oder fast 30 Jahren. Und die blüht mit satter Regelmäßigkeit 1 bis 2 Mal im Jahr. Also die blüht nicht immer. Manchmal siehst du sie, da hat sie einfach nur 2, 3 grüne Blätter. Dann denkst du, was ist das? Hässlich. Und wirklich, eine Orchidee ist nicht hübsch, wenn sie nicht blüht, oder? Also finde ich nicht hübsch. Aber wenn sie da blüht, die Riss bekommen, boah, guck guck mal, wie schön. Dann hast du ein paar Wochen Freude dran und dann, ja, wirfst du die Blüten ab und dann siehst du wieder aus wie vorher. Aber sie kommt wieder, die Blüte kommt wieder. Sie blüht regelmäßig wieder. Wenn du ein Apfelbäumchen hast, ab einem gewissen Jahr blühen die und bringen Frucht. Und ihr wisst, worauf ich raus will. Vor dem Blühen, vom gesunden Blühen, nicht vor der Notblüte, vor der gesunden Blüte, steht Wachstum. Und da würde ich gerne mit euch drüber reden. Denn wenn eine Pflanze die Faktoren hat, die sie braucht, also Licht, Wärme, Wasser, Boden, dann wächst sie auch. Und jeder Christ ist zum Blühen bestimmt. Könnt ihr euch jetzt mit Bibelstellen die Ohren hauen, echt ohne Ende. Das ist so. Eine der Aussagen von Johannes ist, wer Gott liebt, bringt viel Frucht. Viel Frucht. Ach, ist aber unverschämt, Johannes, gib mir noch ein bisschen Entspannung. Ja, weil wenn du entspannt bist, mit dem Herrn entspannt, bringst du viel Frucht. Denn Frucht bringen ist das Letzte, was passiert nach dem Wachstum. Und das ist die entspannendste Zeit einer Pflanze. Alle Kapillare sind gelegt, die Wurzeln, die Nährstoffe sind erreicht mit den Wurzelspitzen. Es ist alles da, jetzt geht es automatisch. Der Osmotidruck treibt die Nährstoffe hoch, Wasser hoch und die Frucht entsteht. Es ist nicht so anstrengend, wie das vorher kam, die Blätter zu bilden, die ganzen neuen Nährstoffe zu erreichen mit den Wurzeln, die weiterzugehen. Die gehen ja manchmal über Meter und Meter nach außen, siehst du gar nicht, was da unter der Erde alles stattfindet und dann blüht sie. So sind wir, wenn wir wachsen. Unsere Wurzeln gehen weiter, tiefer in Gottes Wort, tiefer in seine Wahrheit, tiefer in die Beziehung mit ihm und bereiten das vor, was dann ganz automatisch kommt. Weil aus guten Nährstoffen kannst du keine schlechte Früchte basteln. So, die Bibel hat, letztlich sagt die Bibel uns, dass wir uns richtig positionieren müssen, damit wir an all das auch rankommen, was er für uns bereitstellt. Und dazu hat Paulus der Gemeinde in Ephesus und auch heute der Gemeinde in Limburg ein paar hilfreiche Dinge mitzuteilen. Und ich weiß, ihr habt ja alle eine Bibel dabei in irgendeiner Form. Und es lohnt sich tatsächlich heute, wir bleiben relativ safe in einem Kapitel. Deswegen habe ich sogar meine Papierbibel dabei. Dann ist es simpler. Und zwar im Epheser Kapitel 4. Ich lese die ersten 16 Verse vor. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Wusstest du, dass du berufen bist? Mhm. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Aufbauung seiner selbst in Liebe. Amen. So, ich fasse das einmal ganz grob zusammen. Wir gehen nachher noch ein paar Details ein. Aber glaubt mir, hier könnte man mehr drüber sagen, als eine Predigt Zeit bringt. Okay, das ist wirklich eine sehr gehaltvolle Stelle. Deswegen konzentriere ich mich auf ein paar spezielle Sachen, die mit Wachstum zu tun haben. Nämlich das Ziel unseres Wachstums wird hier erklärt. Das Ziel bedeutet zu blühen. Oder anders ausgedrückt, unsere Berufung würdig zu wandeln. Du sollst, ich soll wachsen, damit ich der Berufung, die Gott für mich hat, würdig wandle. Würdig könnte man auch sagen, vollständig. Erfolgreich, würden wir vielleicht heute darüber sagen. Das, was Gott dir und mir aufgetragen hat, sollen wir erfolgreich tun können. Und dafür ist Wachstum die Voraussetzung. Geistliches Wachstum. Ich rede nicht vom intellektuellen Wachstum, was auch gut ist, was für unseren Geist oder für unsere Seele, für unsere Karriere vielleicht wichtig sein kann, gute Bücher zu lesen und alles. Es geht hier um geistliches Wachstum, nicht um geistiges Wachstum. Okay? Geistig ist der Intellekt, das ist eine Sache. Geistlich ist das Ding, was unten drunter liegt, der Kern von allem, wer wir sind. Der wird genährt, nicht durch intellektuelle Phrasen oder durch Philosophien, auch nicht durch Religion, sondern alleine durch das Wort und den Geist Gottes. Zum einen bedeutet diese Berufung, würdig zu wandeln, ich habe das mal in vier Unterbegriffe aufgeteilt, die im Text definitiv klargestellt sind. Das eine ist Christusähnlichkeit. In Vers 13 lesen wir das. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das heißt, das Maß, an dem wir uns orientieren sollten, ist nicht der Pastor. Ist nicht die Ehefrau, und die Geistliche ist das du. Ist nicht Superprediger X oder Y, nicht mal Kenneth Copeland oder Kenneth E. Hagin. Das Maß ist Christus selbst. Erstes Maß. Alle anderen versuchen, da möglichst nah ranzukommen. Das ist gut. Das hilft uns, weil es sind Vorbilder, die ermutigen uns und sagen, ah, geht noch was. Er hat ja auch was weitergemacht, das ist schon gut. Es geht um die Einheit des Glaubens hierbei, der wird hier definitiv genannt. Und früher habe ich das so verstanden, das heißt, ich muss mit allen Christen irgendwie so dasselbe glauben. Und je mehr Christen ich kennenlerne, desto mehr fand ich raus, dass das unmöglich ist. Und dann habe ich so innerlich für mich das gestrichen. In der Bibel, das kann er nicht so gemeint haben. Und das hat er auch, das bin ich überzeugt heute, das hat er nicht so gemeint. Ich war ein junger Christ, wo ich das so gesehen habe. Ich weiß heute, dass es um die Einheit des Glaubens mit Gott geht. Weil das hat Christus ja ausgemacht. Er ist mein Vorbild. Und da soll ich mich dran orientieren. Mit wem war Christus denn eins im Glauben? Mit den Pharisäern seiner Zeit? Nicht mal mit seinen Jüngern. Hat sie halt Teufel genannt, wenn sie Dinge gesagt haben, die falsch waren. Er war eins mit seinem Vater. Deswegen sagt er, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Weil ich sage nichts, was ich nicht ihnen sagen höre. Das ist die Einheit, um die es geht. Okay? Das muss nicht mit jedem anderen Christen in allem eins sein. Das geht nicht. Es ist völlig irrational und das entmutigt auch, wenn du es versuchst. Wir sollen alle Christen lieben, ja, aber ich muss nicht alles gleich sehen wie alle. Ich darf meine Identität kennen und die kann völlig anders sein als die von einem katholischen Bruder oder von einem Landeskirchler oder von einer anderen Freikirche. Das ist in Ordnung. Der Himmel wird Dinge klären, die wir hier nicht klären können. Müssen wir stehen lassen. Es geht um volle Erkenntnis, wiederum nicht volle Erkenntnis von Theologen, sondern volle Erkenntnis von Christus. Es geht um volle Reife. Überleg mal, es geht um das Maß des Christus. Wir sollten mit keinem anderen Maß uns vergleichen als mit ihm in unserem Wachstumsprozess. Und du weißt, dass sein Maß, seine Größe nicht so messbar ist, wie wir das gerne messen würden. Ich könnte jetzt drei von euch nebeneinander stellen und könnte sagen, du bist größer, du bist kleiner, du bist kräftiger, du bist dünner. Das ist nicht das Maß. Das Maß, das geistliche Maß, kann ich nicht sehen von dir. Das siehst du auch nur begrenzt. Er sieht's. Und wenn ich mich neben ihm stelle, so geistlich, das kann ja kein anderer für mich machen, dann sehe ich, ups, da fehlt noch ein ganzes Stück. Und das entmutigt mich nicht, sondern zeigt mir, okay, ich bin aber schon ein bisschen näher gekommen. Ich bin gewachsen in den letzten 32 Jahren. Und ich wachse weiter. Und ich wachse, solange ich hier auf diesem Planeten bin. Und dann in Ewigkeit werde ich sehen, wie groß ich geworden bin. Weil, ja, kommen wir gleich noch drauf, warum das manchmal schwierig ist. Also Christus Ähnlichkeit ist ein Ziel unseres Wachstums. Das andere Ziel ist Stabilität. Guck mal, im Vers 14 haben wir das eben gelesen. Nicht mehr Unmündige zu sein. Ein Unmündiger ist jetzt tatsächlich ein Säugling eigentlich. Ein Kleinstkind. Was noch mit Milch ernährt werden muss, was noch nicht in der Lage ist, sich Essen zu besorgen oder alleine zu überleben. Unmündige gibt es viele, auch in Gemeinden. Ich finde es immer toll, wenn Leute sagen, boah, du bist mein Vorbild. Das ist in Ordnung, Vorbild ist eine Sache. Aber in dem Moment, jemand sagte neulich, wir haben angefangen, uns vom Glauben anderer zu ernähren. Weil wir haben keine Zeit, in unserer vielbeschäftigten Welt unseren eigenen Glauben aufzubauen. Und das ist ein Problem. Wenn du nur dein Glauben so aus Sonntags mitnimmst oder vielleicht noch von der Kleingruppe und das ist dann dein Glaube für die Woche, das könnte sehr eng werden. Das ist nicht genug. Dein Glauben baust du selbst auf, indem du Zeit verbringst mit Gott. Das hier ist eine Ermutigung, das hier ist eine große Feier. Gottes, das ist eine Feier, wo wir uns zusammentreffen. Die ganze Woche haben wir mit unserem Gott gelebt und hier sehen wir uns und freuen uns, weil wir den gleich kostbaren Glauben haben, weil wir einander stützen, einander ermutigen, auch durch Predigten, durch Lobpreis, durch Dinge, die hier passieren, durch Gespräche, die wir haben. Das ist alles wichtig und gut. Gemeinde hat Gott sich ausgedacht. Das ist keine pastorale Idee, das ist Gottes Idee. Der oberste Hirte, ja, der hat sie schon gehabt. Wir sollen nicht mehr hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre werden. Ich weiß, wie es mir ging früher, als junger Christ, sogar als junger Pastor noch. Ich bin auf Konferenzen gefahren, wo immer ich hin konnte, jede Urlaubstage, wir haben alles investiert. Und manchmal kam ich von Konferenzen, meistens kam ich von Konferenzen zurück und war fast depressiv. Weil da haben Leute über Bereiche im Bereich Gottes gesprochen, die ihre Schwerpunkte waren, freilich, aber die manchmal sogar gegensätzlich waren. Wo ich nicht verstanden habe, wie ich das einsortiert bekomme. Die Winde der Lehre haben mich tatsächlich nicht gesegnet manchmal, sondern oft verwehrt. Was weiß ich, dann Evangelist, der dann da 3 Tage lang dir eingeprügelt hat, du musst auf die Straße, du musst jeden Tag 10 Leute für Jesus gewinnen, sonst bist du nicht gut. Oder der Prophet, der mit Dingen kam und dir Dinge vielleicht gesagt hat, die gar nicht vom Herrn waren, aber vielleicht für jemand anderen. Und du hast es dir angezogen, vielleicht aus eigener Schuld. Und dann warst du depressiv und sagst, wie soll ich das, ich muss jetzt nach Afrika in die Mission. Oh. Oder du hast einen Lehrer, der dir das Wort in Details ausgelegt hat, in irgendeinem Bereich, was für ihn wichtig war, vielleicht die Offenbarung. Und du bist nur depressiv daraus hier und dann, oh Gott, der Antichrist kommt. Es muss ja nicht falsch sein, all diese Dinge haben ja ihren Platz. Aber es gibt eben auch ihren Lehrer im Reich Gottes. Naja, im Reich Gottes, ja, im Reich Gottes, auch wenn sie nicht dazugehören eigentlich. Hab schon ein paar rausgefunden, auch im Internet. Leute sagen Dinge sagen hören oder auch außerhalb vom Internet, die Gemeinden gegründet haben und die Lehren hatten, die definitiv nicht biblisch waren. Ich will jetzt keine Beispiele, damit gar nicht die Bilder malen, die es da gibt. Aber da gibt's übles Zeug und es gibt auch so Zeugs am Rande, wo ich sagen würde, ey, musst du so weit an den Rand gehen? Das ist extrem in eine Richtung. Was macht die mit dir? Macht die... Tut dir gut, bau die Glauben auf oder stellst du dann Dinge in Frage, die vielleicht viel wichtiger werden? Also ich freue mich immer, wenn Leute kommen und fragen, du kennst du den Prediger, kann ich den hören? Macht nicht jeder. Manche machen es. Ich weiß auch nicht alles, aber manche Leute kenne ich. Ich bin ja auch verbunden mit vielen Pastoren, die eben auch ähnliche Dinge erleben, wo Spaltung geschieht durch gewisse Persönlichkeiten und wir sagen, bitte, wenn ich du wäre, würde ich ihn nicht anhören. Ja, aber der ist doch so beliebt, dazu will ich sagen, meine Meinung. Ja, man muss immer wissen, wo ich mich mit ernähre, weil du weißt, dein Wachstum ist immer abhängig von der Art der Speise, die du zu dir nimmst. Sag, wenn du 180 Kilo wiegst, dann hast du wahrscheinlich nicht immer nur gute Sachen gegessen. Ich habe auch nicht immer nur gute Sachen gegessen. Ich bin gerade am Buße tun und am Umkehren und so ein paar Sachen am Ändern, weil mir das nicht mehr gefällt. Weißt du, so, wenn du merkst, dein geistliches Leben ist nicht fruchtbar, ist nicht gesund, sondern ist vielleicht unter Druck oder ja, da gibt es ja eklige Sachen, die sich schon so richtig anfühlen, dann doch ganz falsch sind. Dann überleg, wem hörst du zu? Solltest du da länger zuhören? Ja, manchmal ganz einfache Schritte. Dann höre ich einfach auf dem zu, so deabonnieren und fertig. Und Frieden kommt wieder rein. Du hörst wieder anderen Leuten zu, wo du weißt, die sind gut, die haben klare Lehre, gute Lehre. Die hatten damals Irrlehre in Ephesus ohne Ende. Die hatten Irrlehre in Korinth ohne Ende. Da kamen die Gnostiker und andere Sekten, die die Wahrheiten der Bibel genommen haben und die vermischt haben mit irgendwelchen anderen Dingen. Und dann kam viel Lüge bei raus. Und es hat Leute kaputt gemacht. Und es hat Gemeinden kaputt gemacht. Damals schon und wie heute. Ist nichts Neues, alles nichts Neues. War alles schon da. So, wir sollen uns nicht mehr durch Menschen betrügen lassen, sagt hier Paulus, sondern wir müssen eine echte Beziehung zu Gott aufbauen. Und je näher ich Gott bin, desto weniger kommen diese Lügen noch durch. Je besser ich das Wort kenne, desto weniger können mir Leute irgendwas erzählen, was sich gerade so super geistlich im neuen Sache anhört. Ich bin ja jetzt über 30 Jahre mit Gott unterwegs und in dieser Zeit schon, da kamen so viele Dinge immer wieder. Boah, neue Erkenntnis. Wie neu? Das habe ich vor 20 Jahren schon gelesen. Da kommt das wieder neu. Das ist ein immerwährender Kreislauf. Junge Leute entdecken Dinge neu, meinen sie, es wäre es noch nie gegeben. Und das ist aber einfach nur verschüttet gewesen für eine Weile. Man entdeckt es wieder. Also es ist dann auch nicht so neu wirklich. Die Bibel ist nicht so neu. Bin ich rausgefunden. Okay, also nochmal. Christusähnlichkeit als Wachstumsziel 1. Stabilität als Wachstumsschritt oder Ziel 2. Und Wahrhaftigkeit in der Liebe, sagt Paulus, Wachstumsziel 3. Das heißt, entschieden in der Nachfolge von Jesus zu sein. Das heißt, Gottes Gebote halten, Gottes Werke tun. Wir haben eben gerade gehört, Gottes Werke tun heißt eben auch und vor allem in der Liebe zu leben. Überhaupt könnte man das zusammenfassen. Das ist das Hauptding in unserem ganzen Wachstum. Wenn ich das tue, tue ich viele Dinge nicht und entwickle mich in die richtige Richtung. Viel Frucht bringen, die Geschwister lieben. Das ist, was Johannes ja darüber sagt, wenn du Jesus liebst, dann tust du diese Dinge. Darin soll ich wachsen. Ja, aber ich tue noch nicht alles, was Jesus getan hat. Dann fang doch da an, wo du bist. Geh doch einen Schritt weiter. Ja, soll ich jetzt in die Leichenhalle einen Tote auferwecken? Ach, come on, weißt du, lass das doch mal hinten dran. Solange du noch nicht angefangen hast, Leute das Wort weiterzugeben, warum willst du schon dahin? Fang doch mal da an, wo du bist. Hast du deinem Nachbar schon mal von Jesus erzählt? Nee. Hast du mal eine CD, eine Predigt-CD geschenkt? Nee. Das wäre doch ein Anfang. Simple. Jeden Tag um 10:02 klingelt meine Uhr. Ihr hört das nicht, weil das ist in der Lukas-Zeit. Und erinnert mich daran, was in Lukas 10, Vers 2 steht, nämlich das einzige Gebetsanliegen, was Jesus uns gegeben hat. Betet für Arbeiter in der Ernte. Und ich bete jeden Tag um 10:02 für uns. Weil ich glaube, wir sind alle solche, die das sein sollten. Einige sind sehr aktiv darin, andere haben vielleicht auch noch nie was gemacht, andere sind vielleicht gerade so ein bisschen zurückhaltend, weil sie da was Negatives erlebt haben, ich kenne das auch. Aber das ist unser Job. Aber in der Ernte. Wie auch immer Gott uns das zeigt, mach einfach einen Schritt weiter. Und schließlich, das vierte Wachstumsziel ist Zusammenarbeit. Wow! Mit wem? Guck dich mal im Raum um. Das sind deine Kollegen. Aber wie Kollegen sind Mitchristen in meiner Kirche? Das sind deine Kollegen. Warum? Weil Jesus die Gemeinde sieht als ein Trainingslager, als ein Einsatz, eine Einsatztruppe für diese Stadt. Wir sind nicht die einzigen in Limburg, aber wir sind eine davon. Wir sind berufen, in unsere Region Einfluss zu nehmen. Amen. Die, die ganz neu im Glauben sind, die schon alte Hasen sind, oder wie Thomas, Hasen ohne Ohren. Wir alle sind berufen, manch Insider-Schatz, wir alle sind berufen, Arbeiter in der Ernte zu sein. Und das geht nur in Zusammenarbeit. Die Gemeinde ist der Organismus, den Gott selbst geschaffen hat, um durch ihn eine verlorene Welt zu gewinnen. Er ist das Haupt und möchte jeden Einzelnen von uns lenken. Wir denken manchmal, der Pastor ist das Haupt oder die Pastorin oder irgendjemand, der hier irgendwas leitet. Nee, das sind wir nicht, waren wir nie, werden wir nie sein. Wir sind nicht mehr Hals. Wir versuchen nur, das zu tun, was er sagt. Und das tun wir alle. Und je mehr wir das tun, desto mehr bewegen wir als komplette Einheit. Und wir sind jetzt eine Hundertschaft ungefähr. Ja, eine Kompanie, würde man sagen, in der Armee. Eine Kompanie. Eine Kompanie ist eine Einheit, die etwas bewegen kann. Die feindlich Territorium einnehmen kann. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, nein, aber gegen geistliche Mächte. Und da haben wir genug mit zu tun. Wir müssen nicht negativ über Christen reden, wir haben genug zu tun, wenn wir unseren Job machen. Amen. Er möchte, dass seine Kinder miteinander das tun, was er als Haupt tun möchte. Aber leider steht Gott oft nichts mehr im Weg als seine eigenen Truppen. Ist nicht hier bei uns, aber woanders. Uneinigkeit, Spaltung, Ungehorsam. So Dinge, weißt du, so. Er gibt einen Befehl und 10 gehen und 90 stehen. So ungefähr. Sieht es manchmal aus. Also nicht bei uns. Wie gesagt, ich rede nicht über uns. Ich habe den Anspruch, dass wir zu 100 Mann gehen, wenn der sagt, geht. Okay? Aber möglicherweise ist gerade vielleicht der eine oder andere ein bisschen am Struggle, deswegen erinnere ich uns daran, wer wir sind. Ja? Der Blüten- und der anschließende Fruchtbildungsprozess, dem geht immer an dieses innere Wachstum voraus. Diese Vorbereitungsprozesse, die da laufen, die man eben nicht sehen kann vorher. Wenn Gott in die Schlacht ruft, siehst du genau, was vorher war. Und das siehst du genau. du siehst, ob du gehst oder ob du fürchtest oder was auch immer. Ich muss immer wieder an die blutflüssige Frau denken. Ich hatte so einen ganz spektakulären Gedanken. Der ist nicht biblisch, ist nur eine Spekulation. Als Jesus unterwegs war zu dem sterbenden Kind von dem Oberaufseher von der Synagoge, ist ja eine Frau ihm über den Weg gelaufen, ne? Die blutflüssig war, die 12 Jahre schon den Blutfluss hatte. Ich musste immer wieder darüber nachdenken, was wäre, wenn das die Frau vom Synagogenchef war? Weil wie alt war das Kind, was gerade im Sterben war? 12. Wäre eine Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt sage. Spekulativ, spekulativ. Aber mir gefällt der Gedanke, dass Gott an diesem einen Tag die ganze Familie wieder zusammenbrachte. Das Kind wurde gerettet, die Frau konnte wieder nach Hause, weil durch so Geburten ist ja oft eine Blutgeschichte, die dann entsteht bei Frauen damals. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß nur, dass Gott möchte, dass wir zusammen arbeiten und zusammenkommen in der guten und bestmöglichen Art und Weise und wunderschöne Blüten und eben später auch reife Früchte hervorbringen. Menschen, die uns dann beholen dürfen, sogar im Wachstum. Ist das nicht schön? Ich habe mich so gefreut. Die letzte Zeit waren ja so viele junge Leute hier auf der Bühne. Wir haben ja zu Hause immer alles genau uns angeschaut. Ne? Guck, machen die das auch gut? Die Grace und die Anna und der Daniel. Und wir waren so stolz auf jeden Einzelnen. Ich dachte, hey, wenn wir mal nicht mehr da sind, es geht weiter. Das sind gute Leute, die da heranwachsen. Richtig gute Leute, engagiert, Jesus verliebt. Und machen den Job, weißt du, und sind mutig und kühn, lassen sich rufen und riskieren auch Fehler zu machen. Alles, was dazugehört. Wie gut, eine Gemeinde zu haben, wo wir wissen, da können unsere Urenkel auch noch hingehen. Amen. Amen. Wir bauen nicht Gemeinde für uns, wir bauen Gemeinde für die nächsten 150 Jahre oder bis der Herr wiederkommt. Okay, wir haben uns jetzt angeschaut, was so das Ziel unseres Wachstums ist nach Paulus, nach Epheser 4. Aber was sind denn die Zeichen unseres Wachstums? Weil Paulus gibt uns hier eine klare Richtungsweisung. Wir erinnern uns, es geht darum zu blühen. Oder anders ausgedrückt, unserer Berufung würdig zu wandeln. Das ist das Ziel für all das, was wir heute besprechen. Unsere Berufung. Und deine sieht anders aus als meine. Wir haben zwar eine gemeinsame Berufung als Gemeinde, keine Frage. Aber da hat wieder jeder so seine eigenen Dinge, die Gott ihm erlaubt, die er tut. Ob das Technik ist oder in der Küche unten oder hier, egal. Ist völlig wurscht, was du tust, solange du das tust, was Gott dir erlaubt. Was Gott von dir möchte, das ist der Punkt. Und was sind Zeichen unseres Wachstums? Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen stiller, obwohl das geht nicht. Einander in Liebe ertragen. Erster Punkt. Autsch. Und es wird auch beschrieben, wie? In Demut? Ah, das verwarte heute Morgen im Gottesdienst. In Langmut und in Sanftmut. Jemand hat einmal gesagt, Demut ist die Gabe, die man verloren hat, wenn man meint, sie zu haben. Oh. Demut bedeutet, dass man Christus an die erste Stelle stellt, die anderen und sich an die zweite. Sanftmut oder Demut ist keine Schwäche. Sie ist kontrollierte Kraft. Wenn du mit Leuten umgeben bist oder mit Leuten zu tun hast, die wirklich demütig sind, du weißt, das sind keine Weicheier. Die haben konzentrierte Kraft. Die wissen nur, auf was diese Kraft gerichtet wird. Die machen nicht jeden Mist mit. Die achten auf ihre Worte. Die sind aber, wenn du sie brauchst, oder wenn Gott sie braucht, sind die 100% genau da. Sie wissen, wer sie sind. Und auch, wer sie nicht sind. Und seit ich weiß, wer ich nicht bin, lebe ich viel entspannter, als wenn ich versuche, jedem alles zu sein. Moses wurde als demütigster Mann beschrieben. Der Geschichte. Moses. Aber wir wissen, dass er durchaus ein streitbarer Krieger war, der auch mal ausgerasten konnte, wenn es ihm richtig zur Sache ging. Er besaß enorme Kraft. Jesus Christus selbst war sanftmütig und von Herzen demütig, lesen wir. Aber ich hätte ihn gerne im Tempel erlebt, als er aufgeräumt hat, weil er wusste, wer er war. In der griechischen Sprache wurde dieses Wort für Demut für eine beruhigende Medizin verwendet oder für ein gezähmtes Fohlen oder einen sanften Wind. In jedem Fall finden wir aber, dass es kontrollierte Kraft ist. so ein Fohlen, ja, stell dir ein Pferd vor. Das steht für mich für Power. Auch die Jungen schon, die haben Energie ohne Ende. Und gezähmtes Pferd heißt nicht, dass es keine Kraft mehr hat, sondern es verwendet seine Kraft gezielt, wo der Reiter es hinlenken will. Verbunden mit Demut ist hier die Langmut. Geduld könnte man auch dazu sagen. Sie beschreibt die Fähigkeit, Unangenehmes zu ertragen, ohne dagegen anzukämpfen. In unserem geistlichen Dienst gibt es nicht nur Sonntage. Es gibt die Woche über, wo wir Kämpfe kämpfen, wie jeder andere auch. Wo wir Situationen ausgesetzt sind, wie jeder andere auch. Wo wir dieselben Nachrichten zur Zeit hören, wie alle die anderen auch. Und hier mit Geduld, mit Langmut, die richtigen Dinge zu sagen, zu glauben, sich zu holen aus dem Wort, ist entscheidend. Das Zweite, was wir tun sollen, was das Zeichen unseres Wachstums ist, nebeneinander in Liebe zu ertragen, ist Einheit und Frieden zu bewahren, was damit zu tun hat. In Vers 3 finden wir eine weitere Tugend, die zur Einheit im Geiste beiträgt, nämlich Fleiß oder auch Eifer genannt. Wörtlich bedeutet dieses Wort, dass man danach strebt, die Einheit des Geistes beizubehalten oder zu bewachen. Also immer wenn ich sehe, dass hier irgendwo Leiter miteinander in einen Konflikt kommen, bin ich ganz schnell da. Ich will keinen bestrafen, ich will auch keinem Recht oder Unrecht tun, ich stehe auf keiner Seite, außer auf seiner Seite. Weil ich weiß, dass wenn hier nicht gesprochen wird, wenn wir hier nicht Dinge klären, wenn nicht Vergebung passiert und alles, was man macht in einem Konflikt, dann kommt hier was rein, was nicht gut ist. Was keine Gemeinde braucht, was keine Familie braucht, was keine Ehe braucht. Richtig? Wir warten oft zu lange, bis wir reden. Dann wird das der Graben tiefer und die Verletzung tiefer und so weiter und so fort. Ein betagter Christ sagte einmal zu einem jung verheirateten Paar, es ist toll, dass ihr einander liebt, aber ihr werdet keine glückliche Ehe haben, wenn ihr nicht daran arbeitet. Das Verb, das hier gebraucht wird, ist ein Partizip Präsens. Das heißt, kontinuierlich danach zu streben, diese Einheit zu erhalten. Das ist das Geheimnis von der glücklichen Ehe. Das wissen wir sehr gut. Und viele von euch auch. Und es geht in der Gemeinde gerade so. Die wichtigsten Beziehungen im Leben kosten am meisten. Aber die sind es wert. Dass man nicht zwischen einander kommen lässt, sondern dass man miteinander redet, dass man liebevoll miteinander ist. Dass man versucht, den anderen zu verstehen und seine eigene Agenda zurückfährt und so weiter und so fort. Wenn wir denken, die Situation sei perfekt, dann wird Satan alles dafür tun, sie zu zerstören. Die geistliche Einheit eines Zuhauses, einer Sonntagsschulklasse, einer Gemeinde ist die Verantwortung einer jeden einzelnen Person. Und diese Arbeit hat nie ein Ende. Ich habe immer wieder beobachtet, wenn das vernachlässigt wurde, gingen Spaltungen vor, gingen Leute weg, gingen Beziehungen auseinander. So, das kann kein einer tun, das kann kein Pastor leisten. Der kann nur erinnern, was ich gerade jetzt tue. Jeder von uns ist daran beteiligt. Wir auch in der Familie. Jeder von uns hat seinen Job zu tun, damit das Ganze weiter blüht. Weil wir wollen nicht blühen. Deswegen muss diese Art von Wachstum auch weitergehen. Das Dritte ist Einheit mit dem Wort. In den Versen 4 bis 6 wird eine weitere Tugend beschrieben, nämlich das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, einen Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater über alles, durch und in allem. Die Einheit des Geistes ist nicht in erster Linie die Einheit mit anderen Christen. Ich habe das eben auch versucht zu betonen. Sie meint, dass wir mit Gott übereinstimmen sollen. Manchmal haben wir verschiedene Meinungen, auch in derselben Gemeinde. Das ist doch in Ordnung. Nicht alle müssen alles sehen. Ich muss mal nicht jede Bibelstelle muss jeder gleich verstehen. Das ist in Ordnung. Erstmal. Solange das nicht in Spalt dazwischen treibt. Wir haben gesehen, dass Leute, die einfach nur gegen oder für die Impfung waren, aus Gemeinden verschwunden sind, überall in Deutschland. Wir wissen von Gemeinden, die komplett nicht mehr existieren heute. Oder andere, die um 80% geschrumpft sind durch die Corona-Pandemie, wegen so einer sinnlosen Frage, wie muss ich mich impfen oder nicht. In der Ewigkeit werden wir wissen, was richtig war. Hier weiß es niemand. Auch die Leute, die sagen, wir haben aber Beweise dafür. Es gibt Leute, die haben die Beweise dagegen. Mein Gott! Jeder muss das für sich entscheiden. Das ist einfach die Antwort darauf. Ich mache da keine Religion drauf. Ich lasse mich auch nicht vor den Kahn spannen. Mach das auch nicht. Lass Leute stehen, die anders denken. Lieb sie. Ist das in Ordnung? Völlig in Ordnung. Wir werden uns über vieles im Himmel wundern, was wir hier so wichtig genommen haben. Und was überhaupt nie wichtig war. Der Teufel ist der gewinnt, weißt du, wenn sowas passiert. Wenn Leute Gemeinde verlassen oder Gemeinde sich spalten oder auflösen. Er ist der Einzige, der gewinnt. Kein anderer hat einen Vorteil. Unsere Worte verraten, ob wir das tun, ob wir mit Gott übereinstimmen. Unsere eigenen Worte. Ich muss mir nur eine Weile zuhören, dann weiß ich genau, in welchen Bereichen ich mit Gott übereinstimme und in welchen Bereichen ich es nicht tue. Ja? Deswegen ist es gut, wenn wir uns einander an Worte erinnern, wenn wir uns korrigieren, gerade in der Familie, in der Kernfamilie. Es ist eine sehr gute Sache, das habe ich immer wieder empfohlen. Als zweites macht Gott durch Paulus klar, dass nur eine Gemeinde, die echte Einheit lebt, von ihm erfolgreich gebraucht werden kann. Und darum bedeutet es auch, und das kann ich auch nur kurz streifen, es bedeutet Identität und Identifikation. Wir sind Christuszentrum. Manchmal verletzt es mich, wenn ich Leute sagen höre, ja, ich gehe mal in die Gemeinde. Sag ich, wie, du gehst in die Gemeinde? Du bist Teil der Gemeinde. Ja. Ja, das ist, wer ich bin. Ja, aber es sind ja alle gute Gemeinden. Ja, es sind alle gute Gemeinden. Aber wenn Gott mich hierher berufen hat, ist das hier meine Gemeinde. Dann ist das die Identifikation auch, die ich mit mir rumtrage. Dann stehe ich für gewisse Dinge, wie vielleicht Heilung oder den Wort des Glaubens, wie Wohlstand, wo vielleicht andere Gemeinden andere Schwerpunkte für sich haben. Vielleicht sogar gegensätzliche hierbei. Und das ist völlig in Ordnung. Da habe ich keine Verantwortung für. Ich muss wissen, wer ich bin, dann weiß ich auch, wer ich nicht bin. Dann kann ich völlig entspannt mit Leuten auch abhängen und zu tun haben, die anders sind. Und muss das nicht kritisieren und muss sagen, wir sind die einzig Richtigen. Das sind wir nicht. Wir haben eine gewisse Erkenntnis und wir glauben, dass die richtig ist. Und ob die richtig ist, mein Gott, im Himmel werden wir es genau wissen. Bis dahin haben wir nur das Wort und den Geist. Und wir gehen dem nach, was wir dort hören und empfinden. Amen. Dritter Punkt, nachdem wir angeschaut haben, was das Ziel unseres Wachstums ist und woran erkennt man, dass man am Wachstumspfad ist, schauen wir uns jetzt nochmal Wege an, wie wir wachsen können. Ich erinnere mich gut an eine der ersten Predigten, die wir im damals Freie Christengemeinde, oder wir hatten noch nicht den Namen, ich weiß gar nicht genau, hatten. Da kam ein alter Bruder aus Wetzlar, der hatte mehrere Schuhgeschäfte, der Herr Schwarz ist schon lange beim Herrn, und er stand damals da und predigte über ein Thema, wo er am Anfang sagte, über dieses Thema kann ich nur einen kurzen Ausschnitt geben. Er war 50 Jahre gläubig schon. Und er sagte, ich rede jetzt über die Liebe. Und heute verstehe ich genau, was er meint. Damals sagte ich, das ist doch kein großes Thema, kann ich noch in der Predigt abhandeln. Denke ich lange nicht mehr. Ich denke, ich brauche da mehrere Predigt rein, um da auch nur einigermaßen mit umzugehen, weil das so ein immens wichtiges und vielfältiges Thema ist. Deswegen bitte, das ist nur ein Auszug. Wir werden aber noch näher über dieses Thema sprechen. Vielleicht nächste Woche schon mal schauen. Das eine, woran ich erkenne, woran ich Wachstum festmachen kann, wo ich mich entwickeln kann, sind der Dienst in den Geistesgaben. Wir haben hier eben so die geistlichen Ämter uns angeschaut, die fünffältigen Dienst. Darüber hinaus gibt es viele weitere. Das macht ihr bei Next Steps, habt ihr diesen Gabentest ja auch mit drin, wo ihr ein Stück schon tendenziell seht, wo ihr vielleicht begabt seid von Gott, wo ihr berufen seid von. Also da gibt es eine Menge Sachen, die wir tun können. Und diese geistlichen Gaben sind tatsächlich dafür da, dass ich sie in meiner Kirche praktizieren kann. In meiner Kleingruppe, in der Nachbarschaft, im Gottesdienst auch, in Worte der Prophetie kommen zum Beispiel oder andere Gaben, die wir hier auf der Bühne auch sehen können, wenn jemand lehrt oder predigt oder Musik macht. Egal, all die Dinge sind für mich Teil davon. Iris wird die nächste Zeit darüber mehr und intensiver reden, über die Geistesgaben. Deswegen mache ich an dem Punkt hier auch schon das Fass wieder zu und gehe mit euch nochmal in die Bibel. Und zwar würde ich gerne die Verse 25 bis 32 lesen. Wo steht? Er schreibt an Christen, okay? Er schreibt an eine Gemeinde, eine bibeltreue Gemeinde, eine der ersten richtigen Gemeinden. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich war gestern auf einer netten Feier und so am Ende der Feier wurde mein Herz ganz, ganz traurig, weil mir Menschen, die ich sehr lieb habe, was gespiegelt haben, was ich so überhaupt nicht wahrgenommen habe. Nämlich, ich wäre so negativ an dem Abend gewesen. Ich hätte nur über negative Umstände gesprochen. Und dachte ich, Gott, das so will ich überhaupt nicht sein. So will ich überhaupt nicht wahrgenommen von niemandem. Erst recht nicht von den Menschen, die ich am meisten liebe. Habe ich schon Buße getan und sage, Herr, hilf mir, meinen Mund zuzumachen für Dinge, die jetzt für mich gar kein Problem sind, aber vielleicht für andere jetzt, die sie runterziehen können. Kennst du das, wenn du mit Leuten abhängst, die negativ sind? Das möchte ich nicht sein. Im Gegenteil. Ich möchte, dass Leute gerne in meiner Umgebung sind und sagen, hier ist ein guter Ort, hier werde ich ermutigt. Und da müssen wir dran arbeiten. Du siehst, wenn selbst ein Pastor nach 32 Jahren daran arbeiten muss. Ei, da haben wir es zu tun. Hier geht es darum, meide die Möglichkeit, dem Teufel Raum zu geben, die hier klar beschrieben sind. Ich weiß, einige der Punkte sind für euch weit weg. Das ist wunderbar. Stehlen zum Beispiel, glaube ich. Ich glaube nicht, dass hier ein Dieb sitzt, der jetzt hier ständig irgendwelche Leute bestiehlt. Aber wenn es um faule Worte geht, da, glaube ich, finden wir uns alle irgendwann irgendwo wieder. Und da haben wir alle was zu tun. Einige sind schon weiter, andere noch nicht ganz so weit. Egal, wir haben hier was zu tun. Wenn ich für jedes Wort Rechenschaft geben muss, eines Tages bei Jesus, jedes unnütze Wort, dann möchte ich diese Zeit möglichst kurz halten. Ich möchte die Herrlichkeit des Himmels genießen, möchte dann nicht ein paar Monate am Stück stehen und über alle Rechenschaft geben muss. Weißt du, wir können hier einiges tun. Und Buße und Vergebung löscht diese Dinge aus, okay? Und helfen uns dann mehr darauf zu achten, die richtigen Worte zu machen. Den Heiligen Geist betrüben. Ey, wie schnell ist das passiert? Wie schnell hast du negativ über jemanden gesprochen, den der Heilige Geist so sehr liebt? Nur weil der vielleicht einen Fehler gemacht hat. Oder weil er irgendwie eine schlechte Tagesform hatte und dir irgendwas Dummes gesagt hat. Oder es kam bei dir dumm an, was auch immer. Ja, die Klassiker, die Gemeindespaltung verursachen. Echt, das sind nicht die großen Dinge. Das sind die kleinen Dinge. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich abgelehnt oder da ist kein Respekt zu mir ausgedrückt worden. So die Dinge, weißt du, die uns als Menschen ja ausmachen, die wir uns ja alle wünschen. Lass nicht zu, dass der Teufel siegreich bleibt. Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei nennt Paulus hier. Ich weiß nicht, wie du daheim mit deiner Familie umgehst oder wie du mit einem Christen allein umgehst, mit dem du eine Auseinandersetzung hast. Ich hoffe nicht so. Vielleicht nicht mit Zorn und Geschrei. Vielleicht aber doch mit ein bisschen Wut. Vielleicht doch mit tiefer Bitterkeit in dir, die du auch ordentlich pflegst, weil die schon jahrelang so da ist. Räum auf. Räum auf. Ich rede hier nicht von Kür. Ich rede ausschließlich heute von Pflicht. Ja, im Eiskunstlauf hast du ja Kür oder Pflicht. Du hast die Dinge, die jeder machen muss, dann hast du eben die Kür darüber hinaus. Wir reden nur von Pflicht. Wir reden nicht von irgendwas, was dich abhebt von irgendeinem. Das ist einfach der Standard, die christliche Basis, die wir immer wieder auch hier betonen müssen, weil wir vergessen Dinge. Ich vergesse Dinge. Ich verliere Dinge auf dem Weg. Und das sind so wichtige Dinge, die dürfen wir nicht verlieren, nur weil wir vielleicht dann lieber mehr Traumdeutungen machen. Oder mehr auf die Straße gehen. Was ja alles gute Sachen sind. Die Basis muss stimmen. Sonst geht all das andere mit der Zeit kaputt. Lästerung. Überleg, Lästerung. Ich habe vielleicht bisher nie üblere Verletzungen gesehen. Mich, wenn du dir das vorstellst, sind ja keine Kinder hier. Mit einem Beil reingeschlagen, weißt du, und die Gedärme hängen raus. Das ist, was ich immer wieder sehe, wenn Leute durch Lästerung verletzt werden. Lästerung heißt was Übles reden, üble Nachrede. Man sagt etwas über jemanden, ohne es der Person zu sagen. Leute, das hat so viel Verletzung gebracht. Ich habe so viel davon sehen müssen, hier in unserer Gemeinde. So überflüssig, weißt du, so völlig, völlig vorbei an der Liebe. Und doch geschieht's. Bitte, 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 hört auf. Lass uns alle aufhören mit dem Mist. Amen. Niemand profitiert davon, außer dem da unten, der unter unseren Füßen sein sollte. Der lacht da raus und sagt, haha, habe ich wieder mal ein paar Leute verletzt. Durch Christen. Bosheit. Ja, das sind alles Dinge, die Paulus damals in Ephesern schrieb und die schreibt er uns heute auch. Wir brauchen das. Wir dürfen nicht in den Stolz reinfallen, weil es in die Hochmut und sagen, ist bei uns ja kein Thema, ich bin ja demütig und so. Aber lasst uns aufpassen. Die Dinge geschehen oft so schnell und so nebenbei. Und lasst uns den Herrn bitten, dass er uns das zeigt, dass er uns rechtzeitig entweder davor warnt oder direkt hinterher zeigt, hier, tu Buße, geh hin, bitte um Vergebung, bring das in Ordnung. Damit nichts wachsen kann an diesem üblen Dreckszeug, was sonst kommt und was Menschen vergiftet und Beziehungen zerstört, die Gott gestiftet hat. Das ist der Ort, den Gott geschaffen hat. Hier hat Gott Leute zusammengerufen, die zusammen eine Zukunft haben sollen. Und jeder, der hier auf ungute Weise rausgeht, das ist ein Verlust fürs Reich Gottes. Weißt du? Weil der Teufel hat gewonnen und der Herr hat jemanden verloren. Ich fasse es zusammen. Wir sollen unsere Berufung würdig wandeln. Und das tun wir durch Christusähnlichkeit, durch Stabilität, durch Wahrheit in der Liebe und durch Zusammenarbeit mit Christus und seiner Gemeinde. Wir erkennen, dass wir im Wachstumsprozess nach vorne gehen, indem wir die göttlichen Tugenden wie Demut, Sanftmut, Langmut, Eifer und auch Frieden in unserem Leben zunehmen sehen. Und wir selbst beeinflussen unser geistliches Wachstum durch unsere gelebten Entscheidungen. Und bevor ich euch noch kurz die Gelegenheit gebe, selbst zu beten, möchte ich die einladen, die vielleicht jetzt hier dabei sind oder auch online dabei sind, die Jesus noch nie ihr Leben gegeben haben. Ich habe vor kurzem einen Film geschaut, den ich nicht empfehle. Da hat ein Mann seinen Hund erschossen bekommen und sein Auto geklaut. Der ist John Wick. Und der ist dann hingegangen und hat dann Dutzende von Männern umgebracht. Alle getötet, nicht verletzt, alle getötet. Richtig ordentlich, mit Kopfschüssen. Und als ich dann abends im Bett lag, dachte ich, oh Gott, das ist ein gruseliger Film. Und dann musste ich denken, Gott, das bin ich so froh, dass du nicht so bist wie John Wick. Weißt du, ich habe auch Mist gemacht vorher. Was hätte er mit mir gemacht? Was hätte John Wick mit mir gemacht? Sünde, weißt du? Sünde. Ja, alle haben gesündigt. Jeder hätte das verdient. Aber Jesus ist nicht wie John Wick. Jesus hat vergeben, hat alles weggetan, was ich an Mist gemacht habe, hat mir eine Chance gegeben, hat mir Liebe gegeben, hat mir eine Heimat gegeben, ein Zuhause hier in der Gemeinde, ein Dienst, all das einfach so. Ist das nicht gut? Lass uns doch zusammen kurz stehen, bitte, wenn ihr könnt. Wenn jemand hier ist und du sagst, ich habe diesen Schritt auf Jesus so noch nie gemacht, ich möchte mein Leben Jesus geben heute, ganz klar, ich habe kapiert, ich habe so viel Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe Jesus nicht als Herrn in meinem Leben. Er ist vielleicht maximal so eine Hilfe, aber nicht wirklich der, der mich führen darf. Ich möchte das heute ändern. Dann lade ich dich ein, komm hier vorne ans Kreuz. Ich möchte gerne für dich beten. Ein kurzes, knackiges Gebet, wo du Jesus dein Leben geben kannst und wo Jesus tatsächlich Herr in deinem Leben wird. Ist da jemand da? Dann komm. Wenn du online bist, dann schreib jetzt kurz rein, ich bin's. Dann bete ich für dich. Wenn du auch nur alleine online bist, bete ich für dich. Ich schaue jetzt gerade hier rein und schaue, ob da jemand was schreibt. Schau hin, ob jemand kommt. Lass mich nicht abhalten. Nicht von Stolz. Das wäre übel. Danke, Jesus. Gut. Gut, freue ich mich, dass keiner kommen muss oder kommen will. Oder? Dann lade ich die anderen ein. Dich vielleicht. Wenn du sagst, ich habe heute so ein paar Sachen kapiert. Vielleicht eine Sache reicht, eine Sache ist fantastisch. Wenn du etwas gefunden hast, was dein Wachstum begrenzt, vielleicht sogar verhindert hat, und du sagst, ich möchte das hier heute beenden. Was auch immer das war, wir haben vieles gehört, es liegt zwischen dir und Gott, dann lade ich dich ein, komm nach vorne. Komm hier, ich war eben auch am Kreuz und das ist ein guter Ort, so ein Austausch, weißt du, ich lasse meinen Mist da und nimm seine Vergebung mit, nimm seine Heilung mit, nimm neues Leben mit, nimm neue Möglichkeiten mit. So komm, wenn du das bist. Wenn du Entscheidungen treffen willst heute Morgen. Glaub mir, Entscheidungen sind der Punkt für jeden Gottesdienst. Die sollten am Schluss immer eine Gelegenheit bieten, dass du Entscheidungen treffen kannst. Weil das ist eine Atmosphäre, wo der Heilige Geist dichter ist, oft als zu Hause. Bei mir geht das zumindest so. Ich habe daheim auch tolle Zeit mit Gott. Wenn ich hier bin, dann ist es, oh, jeder bringt seinen Glauben mit. Weißt, er ist hier, der Herr ist so präsent hier. Und wenn er dich hier ruft, bitte, bitte reagier drauf. Das ist eine Riesenchance von ihm. Und wenn du hier vorne bist, dann tu immer die eine Sache zuerst. Tu Buße. Buße heißt, ich habe erkannt, Gott war falsch, was ich gemacht habe, in irgendeinem Bereich. Und dann sag's ihm leise in deinem Herzen oder sprich's leise vor dich hin und leg's so zu den Steinen, die da vorne ums Kreuz schon liegen. Das sind für mich die Steine. Das sind alles Dinge, die Leute da irgendwann abgelegt haben und da gehören die hin. Jesus sagt, er nimmt all unsere Sorgen. Er nimmt den ganzen Mist, den wir mit uns sonst als Ballast rumgeschleppt haben. Und er gibt uns Leichtigkeit. Er sagt, mein Joch ist leicht. Meine Last ist sanft. Was er dir dann mitgibt, wenn du hier aufstehst, ist gut. Ist gut. Und ich danke dir, Vater, von Herzen für jeden, der jetzt hier vorne ist. Ich ehre dich ja. Und ich spreche deinen Segen aus. Deinen Überfluss, Herr. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Hilf du deinen Töchtern hier vorne sind. Hilf ihnen, ihren Weg zu gehen mit dir. Hilf ihnen, in dem Bereich, für den sie jetzt hier stehen, ganz neue Stärke zu entwickeln. Ganz neue Zuversicht. Ganz neue Siege, Herr. Du machst alles neu. Ich ehre dich, Jesus. Ich ehre dich, Heiliger Geist, dass du rufst, dass du heilst, dass du veränderst,
dass du neu machst. Du bist gut und deine Gnade wird ewiglich für alle, die dich lieben. Danke, Herr. Das ist die Qualifikation, die bringen wir mit. Wir lieben dich. Wir lieben dich, Herr. Du liebst uns. Ich ehre dich, Herr. Danke, Jesus. Amen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und übergebe zurück an Pastorin Iris.
Im Psalm 23 heißt es, dein Stecken und Stab trösten mich. Kennt ihr das? Ich habe jetzt gelernt,